Ja, hallo ihr Lieben. Ich habe mich ja so gefreut, heute Abend oder Nachmittag bei euch in Reutlingen zu sein, bei Bianca und Mike Schmidt zu Hause. Sie beiden kenne ich schon, aber euch habe ich bis heute noch nicht so richtig kennengelernt. Und ein weiteres ICF zu Hause kennenzulernen, das ist für mich einfach etwas Wunderschönes. Also ich habe mich so sehr auf diesen Tag gefreut und Tabea hat mich begleitet. Sie ist meine Driverin, weil bei mir fällt echt nach so 30 Minuten, maximal 45 Minuten kann ich aushalten am Steuerrad und dann werde ich ganz, ganz, ganz müde und es wird ganz, ganz, ganz anstrengend. Und Zürich, wo wir herkommen, so die Region, ist auch ein bisschen weiter weg als einfach eine Dreiviertelstunde Autofahrt. Die andere Tabea, heißt sie doch so, oder? Hat das ja schon angekündigt, Upgrade Your Life, und es hat mich richtig inspiriert, was sie dazu alles herausgefunden hat, zu diesem Titel, den diese Message einfach so bekommen hat. Und ja, ich beginne doch gerade mal mit meinen Geranien. Also ich bin von Beruf, und das ist jetzt schon lange her, Floristin, und habe doch tatsächlich, möglicherweise noch jemand, habe doch tatsächlich letztes Jahr im Frühling das erste Mal Geranien gekauft. Und ich weiß noch, das habe ich gelernt in meiner Ausbildung, dass man dazu gute Erde kauft, die schon vorgedüngt ist und dann den richtigen Platz aussucht und alles, und habe das also mit voll Liebe und voll Leidenschaft und voll Freude diese Geranien gepflanzt und gehegt und gepflegt, wie man das halt so macht. Und irgendwann so im Laufe des Sommers musste ich feststellen, dass meine Geranien sich um einiges unterscheiden von den eigentlichen Geranien. Und es gibt ja das zweite Bild. Also siehst du, das sind meine Geranien und eigentlich sehen sie so aus. Kennt ihr das hier auch? An euren Häusern wachsen diese Blumen und mit der Blütenpracht rechnete ich, aber wieso ist sie wohl ausgeblieben? Also Wasser hatten sie genug, Luft hatten sie genug, Licht hatten sie auch genug, Erde hatten sie genug, Platz hatten sie genug. Also sie hatten doch eigentlich alles, was sie brauchten. Und trotzdem haben sie sich sowas von unterschieden. Was ihnen gefehlt hat, war Dünger. Und das hat mich tief beeindruckt. Weil ich meine, wenn ich jetzt in der Runde fragen würde und wir so auslesen könnte, welche Art von Geranien du zum Beispiel sein möchtest, glaube ich nicht, dass irgendjemand absichtlich auswählen würde, meine Geranien zu sein. Also ich meine im Sinn von die mageren und die blumenlosen Geranien. Sondern ich glaube, wenn es um unser Leben geht und wir die Wahl hätten, wäre es doch ganz einfach. Jeder von uns würde sich die satten, blütenvollen Geranien aussuchen. Ein inspirierendes Zitat dazu habe ich gelesen. Jemand hat gesagt, wir wachsen, indem wir entwickeln, was Gott bereits in uns hineingelegt hat. Also eigentlich war bei meinen Geranien alles da, was sie brauchten, in ihnen drin. Also da gibt's nichts mehr. Es hat nicht an der Qualität der Geranien gelegen. Es hat daran gelegen, dass sie aus eben gesagten Gründen das nicht weiterentwickeln konnten, was bereits in ihnen drin war. Ich liebe Geschichten, wenn jemand von hier nach da gelangt, und noch lieber habe ich, wenn ich weiß, wie das geschehen ist. Eine solche Geraniengeschichte gibt es in der Bibel und es ist die Geschichte von Rahab. Stell dir vor, Rahab ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Am Anfang ihrer Geschichte ist sie eine Prostituierte. Am Ende ihrer Geschichte ist sie eine Ahnenmutter von König David, dem großen, bekannten König David, und steht sogar im Stammbaum von Jesus. Und meine Frage bei solchen Geschichten, wo jemand hier unten anfängt und, sagen wir mal, hier oben endet, meine Frage ist, wie schafft es jemand, von hier unten nach hier oben zu gelangen? Wie hat sie das gemacht? Wie hat sich Rahab von einer Prostituierten, von einer Frau, von einer Person, auf die man eher herabgeschaut hat, zu jemandem entwickelt, zu der man plötzlich hinaufschaut? Eine Ahnenmutter, eine Frau im Stammbaum von Jesus. sie hat entwickelt, was Gott bereits in sie hineingelegt hat. In der Bibel lesen wir jetzt nicht von Geranienwachstum, also es gibt meines Wissens kein Geranienvers. Es gibt aber Verse, die uns etwas sagen über das Wachstum. Und zwar steht er im Johannes 15, Vers 5, da heißt es, wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Und das hat mich wieder an meine Geranien erinnert. Viel steht da. Viel Frucht. Also sozusagen wie viele Blumen, viele Blüten. Nicht einfach magere Frucht, nicht einfach magere Blüten, sondern viel, viele Blüten. Und das zweite Wort, was mich in diesem Bibelvers angesprochen hat, ist das Wort bleiben. Bei uns in der Small Group haben wir so einen Abend damit verbracht, über das Wort bleiben nachzudenken. Und spannend ist, bleiben heißt unter anderem innehalten, durchhalten und aushalten. Und diese drei Worte sind so wie ein Rhythmus. Innehalten, durchhalten, aushalten. Innehalten, durchhalten, aushalten. Innehalten, durchhalten, aushalten. Und das geht immer so weiter. Und das ist wie so ein Rhythmus. Das ist sozusagen ein Wachstumsrhythmus. Und weißt du, was entwickeln heißt? Auch sehr spannend. Ich liebe es, solche Wörter, die man eigentlich kennt, nachzugoogeln und mal schauen, was denn Synonyme sind. Also entwickeln zum Beispiel heißt ausbauen, fortbilden, ergänzen, kultivieren, und ändern. Und ich möchte dieses Wort entwickeln, also das wie innehalten, durchhalten, aushalten, innehalten, durchhalten, aushalten, heute Nachmittag mit uns anhand von der Geschichte von Rahab anschauen. Das erste, das ist innehalten. Jetzt stell dir vor, da ist Rahab. Wir wissen nicht sehr viel über sie. Also es stehen 2, 3 Sätze in der Bibel über Rahab, aber es steht, wo sie gewohnt hat. Sie hat in der Stadtmauer gewohnt. Sie war Prostituierte. Man weiß nicht, es gibt verschiedene Annahmen, wieso sie dahin kam, wieso sie zu diesem Job kam. Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Tatsache ist, sie hat an der Stadtmauer gewohnt. Also nehmen wir mal an, auf die eine Seite hat sie in die Stadt hineingeschaut, wenn sie aus dem Fenster geschaut hat, und von der anderen Seite hat sie in die Weite geschaut. So stelle ich mir das vor. Sie hat in die Weite geschaut, und wir lesen auch, dass sie die Spione auf dem Dach versteckt hat. Vielleicht ist sie auch mal ab und zu aufs Dach gestiegen und hat einfach Ausschau gehalten. Und hat gesehen, in die Ferne sind vielleicht ihre Blicke geschweift. Vielleicht hat sie genau dort oben auf ihrem Dach angefangen zu träumen von einem besseren Leben. Vielleicht angefangen zu träumen, wie es wäre, wenn sie eine Familie hätte, wenn sie einen festen Partner hätte, wenn sie Kinder hätte. Vielleicht genau dort oben auf dem Dach innegehalten. Und ihre Blicke schweifen lassen in die Ferne. Und es ist so eine Sehnsucht in ihr entstanden, dass es mehr gibt, als was sie gerade jetzt in ihren 4 Wänden erlebt. Und die Frage ist, wo fällt dir Träumen einfach? Hast du schon bemerkt, dass es Orte gibt, wo einem das Herzen aufgeht und es irgendwie viel einfacher zu sein scheint, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, Hoffnung zu schöpfen, größer zu denken, weiter zu denken, als einfach in den 4 Wänden drin. Mark Butterson in seinem Buch Der Kreiszieher hat geschrieben, wir müssen herausfinden, welche Zeiten, Orte und Rituale uns helfen, groß zu träumen, intensiv zu beten und langfristig zu denken. Es gibt definitiv Orte, die machen mir das einfacher, einfach die Gedanken in die Ferne schweifen zu lassen und nicht irgendwo Luftschlösser zu träumen, sondern über meinen eigenen Rand hinausdenken zu können, über meine eigenen Möglichkeiten hinausdenken zu können. Und lass uns das Dach von Rahab zu einem Sinnbild werden. in unserem Leben, wo wir innehalten? Wo kannst du durchatmen? Wo fällt es dir einfacher, in die Ferne zu schweifen? Vielleicht effektiv an Orten, wo du höher bist, wo du etwas auf der Anhöhe stehst. Wir zu Hause haben so, also wenn ich so 20 Minuten zu Fuß gehe, dann gibt es so einen kleinen Hügel. Und wenn ich mich dort draufstelle, dann sehe ich in die Weite. Und das ist ein Ort, wo auf einmal die Perspektive gewechselt wird von, du bist da im Alltag, du bist da am Boden, kommst nicht weiter. Dann gehe ich raus und halte dort auf dem Hügel einen Moment inne und es gibt einfach eine neue Perspektive. Wo fällt dir Träumen einfacher? Wo spürst du, dass du wieder Möglichkeiten siehst, wo über deinen Rand hinausgehen? Nimm das Dach von Rahab als ein Symbol für dich. Das zweite ist durchhalten. Durchhalten, immer wieder mutige Schritte gehen. Rahab ist eine mutige Frau. Sie hat die Spione versteckt. Ich meine, das muss unglaublich viel Mut gekostet haben. Einfach diese Spione zu verstecken. Also sie hat einen mutigen Schritt gemacht und damit hat sie sich vorwärts bewegt. Damit hat sie einen Schritt gemacht in eine Richtung, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie weiß, wo das hingeführt hat. Aber sie ist nicht stehen geblieben. Sie hat einen mutigen Schritt gemacht. Und spannenderweise hat sie nicht nur einen mutigen Schritt gemacht. Sie hat dem einen mutigen Schritt, die Spione zu verstecken, einen weiteren mutigen Schritt angehängt. Vielleicht musste sie, vielleicht hat sie sich auch einfach dafür entschieden. Sie hat die Gesandten des Königs abgewimmelt und sie auf die falsche Fährte geführt. Auch das brauchte extrem Mut, stelle ich mir vor. Diesen Männern ins Gesicht zu schauen und zu sagen, nein, die waren bei mir, jetzt sind sie gegangen, geht mal in diese Richtung. Extrem mutig. Sie musste ihre Volksreligion verlassen. Ein weiterer mutiger Schritt und sie hatte sich tatsächlich gewagt, auf die Seite der Feinde ihres Volkes zu stellen, ohne zu wissen, halten die wirklich, was sie versprechen. Und wir lesen in Josua 2, Vers 11b, der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Das ist alles, was sie gewusst hat. Rahab hatte den Mut, anders zu denken. Rahab hatte den Mut, anders zu handeln. Und Rahab hatte den Mut, etwas zu tun, was vielleicht vor ihr noch nie jemand getan hat. Und damit hat sie in sich etwas entwickelt, was Gott in sie hineingelegt hat. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und habe mein Leben im Alter von ungefähr 6 Jahren Jesus anvertraut. Also groß geändert hat sich jetzt dabei nichts in mir drinnen und um mich herum auch nicht. Mit 14 Jahren haben meine Eltern gesagt, sie haben bis dahin jeden Tag mit uns Kindern und uns Geschwistern die Bibel gelesen und gebetet und haben sie gesagt, jetzt darfst du das selber machen. Ich habe das weitergeführt, nicht sehr viel verstanden, was ich gelesen habe, nicht so Persönliches gespürt mit dieser Beziehung von Jesus. Wenn ich meine Freunde angeschaut habe im Teenageralter, in meiner Jugendgruppe später, dann habe ich dieses Leuchten in ihren Augen gesehen. Ich habe gesehen, dass sie diesen Jesus erlebt haben, so richtig persönlich. Das hätte ich mir so sehr gewünscht. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich zu diesen persönlichen Erlebnissen komme. Ich hatte keine Ahnung, aber ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet die mutigen Schritte in meinem Leben, wie zum Beispiel nach Zürich ziehen, eine Kirche anfangen, zusammen mit Leo, auf die Bühne zu stehen, zu predigen, obwohl ich extrem unsicher war und deswegen sowas von scheu, dass ich nur schon in einer Gruppe von Leuten so rot angelaufen bin, wenn mich irgendjemand angesprochen hat. Das war furchtbar. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ausgerechnet diese mutigen Schritte, nicht einmal, immer und immer wieder mir diese Nähe zu Jesus und das Persönliche bringen würden, was ich mir immer gewünscht hätte. Mutige Schritte, einfach das tun, was du als nächsten Schritt siehst, aber nicht automatisch von dir kommt und damit etwas weiterentwickelt wird, was Gott bereits in dich hineingelegt hat, in welchem Bereich auch immer du steckst. Wann hast du das letzte Mal etwas Mutiges gemacht? In deinem Umfeld, in deiner Familie, einem Blitzgedanken nachgegangen? Weißt du, das ist manchmal so was Banales, wie ich gestern hatte. Alleine zu Hause, Leo unterwegs, die Jungs am Schlafen, hatte ich diesen Gedanken, ja, mach doch eine Motorradtour und besuche eine Small Group-Freundin, deren Mann ja auch mit dem Leo auf der Tournee ist. Und dann gibt es tausend Gründe, warum das jetzt sicher nicht passt. Das hat mich Mut gekostet. Aber damit kommst du an Orte und machst du Dinge, die du normalerweise nicht tun würdest. Wann hast du das letzte Mal etwas Mutiges gemacht? Und nicht nur einmal, immer und immer wieder, weil genau diese Dinge uns helfen, das zu entwickeln, was Gott bereits in uns hineingelegt hat. Mit diesen mutigen Schritten kultivieren wir etwas, was weiterentwickeln heißt. Ich habe angefangen, Motorrad zu fahren. Und zwar nicht einfach deswegen, weil ich jetzt irgendwie so den Spleen hatte oder irgendwie versuche, meine Midlife-Krise so zu überbrücken mit diesem Motorradfahren, sondern weil ich gespürt habe, dass hinten drauf sitzen beim Leo mir eigentlich viel zu langweilig ist. Und deswegen habe ich angefangen, Motorrad zu fahren. Aber weißt du, ich hatte grausame Angst. Es hat mich derart viel Mut gekostet und es wäre viel, viel einfacher gewesen, einfach zu sagen, ach, weißt du, dafür bin ich doch jetzt viel zu alt, ich muss doch jetzt niemandem mehr etwas beweisen. Wieso tust du dir das an? Wieso machst du das? Wieso lässt du das zu? Ich hatte einen Knoten im Magen, wenn ich aus der Garage rausgefahren bin und nur die 10 Minuten bis zum ICF-Office gefahren bin. Echt? Also Schweißausbrüche, Knoten im Magen und dann immer diese Leute, die immer allen, denen ich gesagt habe, dass ich Motorrad anfange zu fahren, die haben mir gesagt, was für Geschichten und Leute sie kennen, die schon verunglückt und möglich noch tödlich verunfallt sind beim Motorradfahren. Ich habe jemandem mein Motorrad abgekauft, die Person kannte ich nicht und dann fragte ich so, ja, ist ja fast neu, das Motorrad. Wieso verkaufst du das denn? Und dann hat er gesagt, ja, also zwei meiner besten Freunde sind einfach in der letzten Zeit tödlich verunfallt. Und da war wieder da dieser Knoten. Und jeder hat diese Geschichte gewusst. Und jeder hat noch jemand gekannt. Und dann fragt man sich, warum tust du dir das an? Und meine Frage ist, was glaubst du, wie viele Ängste Rahab in ihrem Leben überwinden musste, durchhalten musste, um von hier, von der Prostituierten bis zur Ahnenmutter von David und im Stammbaum von Jesus zu erscheinen? Wie viel wohl musste sie Ängste durchbrechen? Wie viel Mut hat es sie wohl gekostet? Und weißt du, Motorradfahren. Ich spürte einfach, es gibt mehr in mir drin als diese Angst vor diesem Motorrad, als diese Angst vor dieser Maschine. Und so habe ich einfach gesagt, diese Angstmauer, die muss ich jetzt durchbrechen. Und wenn sie beim Motorradfahren so sichtbar ist, wie viele Orte gibt es in meinem Leben, wo diese Angst genauso da ist, aber vielleicht nicht ganz so sichtbar und trotzdem mich genauso hindert. Also ich habe jetzt ein paar Dinge über das Motorradfahren erzählt und der Dave musste mir helfen, das Motorrad abzuholen, weil ich ja selber nicht mal wusste, wie anstellen, geschweige denn wie Gas geben, wie fahren. Und er hat mir auch netterweise, weil Leo nicht da war, die erste Fahrstunde gegeben und hat's gefilmt. Ich habe sie euch mitgebracht. Also jetzt fängt er wieder von vorne an, dann könnt ihr jetzt gerne stoppen. Ja, also das ist meine erste Motorradstunde. Und du kannst mir glauben, ich übe immer noch auf diesem Platz. Ich muss die Prüfung unbedingt schaffen bis zum Sommer, weil sonst beginnt das ganze Prozedere zum Vornherein. Und dieses Manöver fällt mir echt nicht schwer. Und es gibt diese Mauern immer und immer wieder. Ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben. Du triffst eine mutige Entscheidung und dann kommt die Mauer. Leo hat mir angedroht, er ist letztes Jahr mit mir viel gefahren, jetzt hat ja die Saison erst wieder angefangen, ist viel mit mir gefahren, was ich ihm echt hoch anrechne. Und eines Tages hat er mir gesagt, wenn du jetzt nicht endlich mehr Gas gibst, dann fährst du alleine. Dann komme ich nie wieder mit. Und ich spürte diese Mauer, diese Angstmauer. Weißt du, es ist ja einfach, Gas aufzudrehen. Aber ich konnte einfach nicht. Ich hatte echt solche Angst. Und ich musste noch 2 Stunden fahren, bis ich wieder zu Hause war. Das wusste ich. Und ich war sowas von fertig und sowas von am Ende. Und ich habe die Mauer gespürt. Und ich habe einfach gebetet und gesagt, Jesus, du musst mir helfen. Ich weiß, ich muss schneller fahren. Und ich weiß, ich muss die 50 einhalten und ich kann mich nicht zurückfallen lassen und ich kann Leo nicht so weit vorauslassen, bis 1000 Autos dazwischen gehen und er mich nicht mehr sieht von vorne und. Katastrophe. Aber ich weiß nicht wie, Jesus. Ich weiß einfach nicht wie. Und weißt du, das ist ja jetzt ein lächerliches Beispiel. Das ist ja ein Luxusbeispiel. Aber dieses Gefühl gibt es in so vielen anderen Situationen in meinem Leben, wo ich hier stehe und einfach nicht weiß, wie geht es weiter? Durchhalten, schönes Wort, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht geht es dir ähnlich. Wie viele Situationen hat Rahab wohl in ihrem Leben gehabt und nicht gewusst, wie sie von hier nach hier kommt? Sie wusste ja nicht, wo sie endet. Einfach durchgehalten. Einfach dran geblieben, einfach nicht aufgegeben, einfach weitergemacht, ohne zu wissen wie, ohne zu wissen was. Und auf einmal hat es so gemacht, an diesem besagten Nachmittag habe ich es gespürt, irgendetwas hat sich geändert, ohne dass ich wusste was, weil ich nicht aufgegeben habe. So viele Situationen gibt es in meinem Leben, wo ich spüre, weißt du, endlich fühle ich mich wohl auf der Bühne in Zürich. Und was passiert? Da kommt Leo und sagt, so, jetzt gehst du mal bitte schön in andere ICFs. Jetzt gehst du mal auf Reisen. Du musst die Bühnen suchen und nicht warten, bis sie dich einladen. Es hört nie auf. Immer und immer wieder diese mutigen Schritte. Warum? Weil nur so wird das entwickeln, was Jesus in uns hineingelegt hat. Wenn wir über das hinausgehen, wo wir uns eigentlich auskennen, wo wir uns eigentlich wohlfühlen. Der dritte Punkt in meinem Rhythmus von innehalten, durchhalten, ist aushalten. Aushalten. Situationen aushalten, wo du an einem anderen Ort sein möchtest, aber noch da bist. Ich meine, stell dir vor, was hat wohl Rahab gemacht, wo sie gemerkt hat, das interpretiere ich jetzt so, dass sie den Wunsch hatte nach einer Familie, den Wunsch hatte nach einem festen Partner, aber noch nicht da war. Aushalten. Aushalten. Und was kann man in dieser Zeit machen, wo man hier ist, da sein möchte und diese Zwischenzeit aushalten muss? Als Prostituierte hat Rahab sehr viel gehört. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und zwischen Klatsch. Ich habe auch diese beiden Wörter nachgeschaut. Also Wissen kommt von Sehen und das kann man sich aneignen. Klatsch. Das ist einfach etwas Unbelegbares bis hin zu beabsichtigt Falschem. Und Rahab hat sich Wissen angeeignet, weil sie wusste so viel Bescheid über diesen Gott von diesem fremden Volk, dass sie den mutigen Schritt wagen konnte, dass sie sich auf die Seite ihrer Volksfeinde stellen konnte, weil sie sich Wissen angeeignet hat. Und für mich ist das der Dünger. In der Zeit, wo ich hier bin, aber da sein möchte, muss ich aushalten, diese Spannung, dass ich noch nicht da bin, aber diese Zeit ist nicht vergeben. Ich kann mir Dinge aneignen, ich kann Dinge üben, ich kann einfach üben, immer und immer wieder. Das ist zwar sehr mühsam, aber es ist das, was uns hilft, das weiterzuentwickeln, was Gott in uns hineingelegt hat. Letzten Sommer bin ich auf ein Buch gestoßen und da habe ich einen Wachstumsplan entdeckt. Der hat mich sehr inspiriert. Ich habe ihn euch abgetippt. Er ist von John Maxwell. Was mich fasziniert an diesem Wachstumsplan ist, dass er regelmäßig ist. Das heißt aushalten. Immer und immer wieder aushalten. 5 Tage in der Woche. Was mich ebenfalls inspiriert hat, dass es einen Plan gibt. Also einen Plan, wie man sich etwas aneignen kann. Also du kannst dir Bücher bereitlegen, du kannst dir Podcasts bereitlegen, du kannst dir Zeitschriften bereitlegen, wo du dich informieren kannst in dem Bereich, wo du dich eben weiterentwickeln möchtest. Vielleicht in deinem Beruf, vielleicht in deiner Beziehung mit Gott, vielleicht in der Kindererziehung, in der Partnerschaft, in einem Thema, was dich auch immer anspricht. Es gibt Dinge, heute haben wir so viele Möglichkeiten, uns Wissen anzueignen. Das wusste ich alles, aber es war für mich so inspirierend zu sehen, dass man sich einen Plan machen kann. Und in diesem Plan gibt es verschiedene Dinge. Man kann lesen, man kann hören, man kann reflektieren, man kann Dinge, was man gelesen hat, einordnen und so weiter und so fort. Das ist das, was wir unserem Leben beifügen können. Innehalten, schauen, träumen, über unseren Rand hinausdenken, mutige Schritte machen, durchhalten, immer und immer wieder, auch wenn du die Mauer spürst, in deiner Beziehung, in deinem Beruf, in deiner Familie, in deiner Beziehung zu Gott vielleicht. Und dann aushalten, dass du hier sein möchtest, aber dich erst da befindest und diese Zeit nutzen, dir Dinge einzuüben, anzueignen, zu lesen und zu hören. Und die Frage, die sich dann stellt, warum eigentlich? Warum tue ich mir das eigentlich alles an? Warum ist es so wichtig, dass ich mir so viel Mühe gebe? Und da sind wir wieder am Anfang von unseren Geranien. Welche Geranien möchtest du denn lieber sein? Viel Frucht bringen. Das ist das, was der himmlische Vater für dich und für mich bestimmt hat. Frucht bringen bedeutet, Menschen freuen sich darüber in unserem Umfeld. Sie haben etwas zu essen. Und Früchte haben auch Samen. Etwas, was auch spätere davon profitieren. Weißt du, Rahab, was war sie für eine Mutter, dass sie einen Sohn erziehen konnte, der nachher so ein soziales Herz hatte, es war Boas, der so ein soziales Herz hatte, dass er eine fremde Frau wie Ruth auf seinem Ehrenfeld arbeiten ließ. Das sind alles Früchte, die diese Rahab getragen hat, weil sie das weiterentwickelt hat, was Gott in sie hineingelegt hat, konnte sie eine Familie gründen, einen Sohn erziehen, der wiederum so ein soziales Herz hatte und sich verschenkt hatte in seinem Umfeld. Und dafür lohnt es sich, alles zu geben. Dafür lohnt es sich, das zu entwickeln, was Jesus in dich hineingelegt hat. Weil erstens deine Beziehung zu Jesus tiefer wird. Und zweitens, weil du eine Person bist, die etwas zu geben hat. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass jede einzelne Person hier drinnen, wir sind deine Kinder. Deine Kinder. Wir gehören zu dir. Und du hast Dinge in uns hineingelegt, die Welt dringend braucht. Ich denke an Persönlichkeiten wie Luther, wie all diese Menschen, die wissenschaftliche Dinge und Fortschritte gebracht haben, die Dinge, die einfach nicht da stehen geblieben sind, sei es im Glauben, sei es mit Ressourcen, sei es mit was auch immer. Und himmlischer Vater, hier sind wir, genauso Geschöpfe von dir, die Dinge bewegen können, die Eltern werden können wie die Eltern von Boas und Werte mitgeben können, die diese Welt so dringend braucht. Ein Lächeln verschenken, weil wir Selbstsicherheit gewonnen haben. Und ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du einfach jetzt in dem Moment durch die Reihen gehst. Und jeder einzelnen Person einfach den nächsten Schritt zeigst. Wo sind die Situationen, wo du die Mauer gespürt hast und zurückgewichen bist? Anstatt Gott zu bitten, dir zu helfen, diese Mauer zu durchbrechen. In schwierigen Situationen, mit deinem Chef, in deiner Ehe, mit deinen Kindern. Wo sind die Blitzgedanken? Und du hattest Angst, diese Schritte zu tun, weil sie ungewohnt waren, weil sie dich unsicher machten. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du einfach jetzt durch die Reihen gehst und uns an die Dinge erinnerst, die du jeder einzelnen Person hier drinnen zeigen möchtest. Nicht zum uns verurteilen, aber zum dieses Leben bringen, das du gemeint hast, zum diese Fülle bringen, von der du geschrieben hast. Tabea wird uns jetzt mitnehmen in ein Lied. Du kannst in dieser Stimmung bleiben und es soll eine Zeit sein, wo der Heilige Geist einfach dein Herz anrühren kann. Amen.
I'm sinking down in grace, deeper than the ocean, fully immersed. What could I give but a life laid down in worship? A billion stars cannot shine your glory. Your love is vast and your heart is kind. I give you my life and you rewrite. Washed in your love, I have come undone. I let go of pride and I lift my voice for your glory. It's all about you, all about you, Jesus, oh Jesus. To you, all the glory. You